Guten Morgen. Ja, wir sind der erste Sonntag nach Ostern. Es war erst letzte Woche, dass wir das große Osterfest gefeiert haben, gefrühstückt haben zusammen. Es kommt einem schon ewig vor, ne? Wie schnell doch so eine Woche vorbeigeht und der Alltag wieder da ist. Aber heute Morgen möchte ich so drei Dinge mal anschauen. Wir werfen den Blick auf ein Zeichen, den Blick auf uns selbst und den Blick zur Osterbotschaft natürlich, zu unserem Erretter und Erlöser. Jetzt zuallererst, bevor wir unseren Text lesen aus dem Jesaja 40. Was war denn letzte Woche an Ostern für Sie das Highlight, das besondere Zeichen, das, wo Sie sagen, das hat mir Ostern ermöglicht? Hatten Sie vielleicht einen ganz besonderen Besuch oder einen friedevollen Gedanken oder vielleicht einen besonders langen Mittagsschlaf? Was hat Ihnen Ostern zu Ostern gemacht? Vielleicht wenden Sie sich mal nach rechts, nach links, nach hinten oder nach vorne. Ich meine, Ihr Ehepartner wird wissen, was Sie gemacht haben, aber vielleicht die Person vor oder hinter Ihnen nicht. Fragen Sie doch mal kurz, was war das besondere Zeichen, das besondere Erleben, die besondere das Wohltuende an Ostern? Ja, doch, das eine oder andere war wohl dabei, ne? So mit dem, was man flüstern hört. Schön, also es war doch ein kleines Ostererleben da. Das brauchen wir ja auch. Na, wir haben von der Osterfreude geredet letzte Woche. Davon, wie doch alle überrascht waren, dass dieses Grab leer war. Und es war im Grunde genommen so eine Art Bestürzung, Fassungslosigkeit, ein Unterwegssein, ein Suchen, ein Staunen. Und nach Ostern geht's eigentlich los mit dem Begreifen, mit dem Verstehen. Das sind die Begegnungen, dass Jesus ihnen begegnet bei den Jüngern, dass er mit ihnen auf dem Weg ist, dass er mit ihnen Frühstück hat, morgens nach dem Fischen. Dass so viele Dinge plötzlich Ostern erklären. Ach, das ist Ostern. Ach, darum ging's an Ostern. Also das war nicht nur Sonntag, Ostersonntag, wo wir sagen, jetzt ist alles gut, sondern es ist das, was an diesem Sonntag ausgelöst wird, wo wir nach und nach merken, ach, das wird gemeint. Ach, das ist Ostern für mich in meinem Leben. Wir lesen einmal Jesaja 40, 26 bis 31. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du es nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Die Zeichen. Zeichen von Ostern. Das haben wir letzte Woche gehört. Jetzt kommen wir hier zu diesem alten Text von Jesaja. Und Gott geht auf dieses Volk Israel zu und sagt, hebt eure Augen in die Höhe, was seht ihr? Naja, wer hat gestern in den Himmel geschaut? Strahlende Sonne, ja, kein Wölkchen, 20 Grad. Wer hat vorgestern in den Himmel geschaut? Schwarze Wolken, ja, also Regen, Niesel, unangenehm. Und was heute wird, das wird wohl ein Gemisch aus beidem sein. Wir wissen es noch nicht. Aber schau hinauf. Hebe deine Augen in die Höhe. Und schau. Diese Aufforderung Gottes an Israel, korrigiere deinen Blick, schau mal in eine andere Richtung. Das ist etwas, was wir immer wieder in der Bibel spüren und mitkriegen. Schau mal wo in eine andere Richtung, wechsel mal den Blick. Was gibt's denn zu sehen da oben? Warum nach oben schauen? Gott will diesem Volk klar machen, das, was da oben zu sehen ist, ist Teil der Schöpfung. Der Blick in den Himmel mit seinen Gestirnen, das ist das, was Gott geschaffen hat. Also weggucken von dem, was gerade um mich ist. Schau mal in eine andere Richtung. Schau dir mal einen anderen Aspekt an von dem, was Gottes Wirken, was Gottes Schaffen, was Gottes Schöpfung ist. Schau nach oben. Als ich diese Aussage gelesen habe, jetzt im Jesaja 40, da habe ich sofort an 1. Mose 15, Vers 5 gedacht, als Gott mit Abraham spricht. Und Gott sagt zu Abraham, geh hinaus aus deinem Haus, aufs freie Feld und schau nach oben. Das ist die große Berufungsgeschichte von Abraham. Und Gott sagt zum Abraham damals, schau nach oben, siehst du die Sterne? Kannst du sie zählen? Kannst du sie zählen? Das ist das, was Gott zu Abraham sagt im 1. Mose 15, 5. Kannst du sie zählen? Also ich habe es jetzt nochmal, ich habe die KI befragt. Und die KI hat mir gesagt, wir haben, es gibt 10 Trilliarden Sterne. 10 Trilliarden Sterne, hat mir die KI gesagt. Und allein 400 Milliarden Sterne sind in der Milchstraße. Ich war letztes Jahr, hatte ich die Möglichkeit, einen Urlaub zu machen in Chile. Und wie das so ist mit Reisegruppen, mussten wir mitten in der Nacht in so einen Minibus steigen, weil wir zu irgendeinem Vulkan wollten, da zum Geysir, na, der da spuckt und so. Und das ist natürlich ein großes Event und es muss halt sehr früh am Morgen sein. Und wir wussten, wir sind, glaube ich, um 4 Uhr oder so losgefahren. Durch die Wüste, immer durch diese Berge durch, so Geschlängel auf irgendwelchen Sandwegen, gar nichts hier mit Katzenaugen und geteert war da gar nichts, ne? Und man hat sich schon gedacht, muss man sich als Tourist wirklich alles geben? Und die Leute haben sich vor sich hingenickt und haben sich so mittrotteln lassen von diesem Geschubse vom Bus. Und da war ja nichts in diesen Anden, da war ja nichts. Aber wir konnten die Milchstraße sehen. Damit rechnet man ja überhaupt nicht, so morgens um 4, ja? Damit rechnet man nicht. Und wenn man das dann so sieht, und wir lesen jetzt hier, 400 Milliarden Sterne sind das, aber es gibt eigentlich 10 Trilliarden. Und dann sagt Gott zum Abraham im 1. Mose 15, schau nach oben, sieh dir die Sterne an. Kannst du sie zählen? Was für eine unfassbare Frage, die Gott stellt. Na? Wir schauen nach oben, um zu staunen, wenn wir nicht gerade beruflich in den Himmel schauen müssen. Wir schauen nach oben, um zu wissen, wie wird das Wetter heute? Und hier heißt es jetzt aber, dass Gott sagt, schau nach oben. Und er sagt ja nicht, kannst du die Sterne, kennst du ihre Namen? Weil das schreibt er ja direkt danach, ja. Ich kenne die Namen von jedem einzelnen Stern. Aber er sagt, nee, schau du nach oben. Und dann kommt die Frage an Israel, wer hat das geschaffen? Das ist wie so eine Basisfrage. Wer ist eigentlich der Auslöser von dem, was du da gerade siehst? Wer ist der, der das zusammenhält? Wer ist der, der das, ja, er sagt ja hier, ich rufe sie, jeden Stern, ich rufe den Stern und ich führe wie ein Heeresführer, führe ich jeden einzelnen Stern mit Namen über das Firmament. Großartige Geste, die Gott hier zeigt. Ein Zeichen, wo jeder, der in den Himmel schaut und ins Staunen kommt, mit dieser Ursprungsfrage konfrontiert werden darf, wer hat das denn gemacht? Ja, und die sitzen jetzt nun mal in Babylon. Und da haben sie ihre Götter. Und für jedes Gestirn und jedes Firmament gibt es irgendeinen anderen, der da hier schreit. Und Gott sagt nochmal, Israel, Moment mal, das große Zeichen, das du siehst, Mensch, ich bin doch der, der es gemacht hat. Erinner dich doch an mich. Ich bin der Schöpfer. Wer hat's denn geschaffen? Wer hat's denn gemacht? Und im Grunde genommen müsste es Israel aufgrund seiner Geschichte, aufgrund seiner Genetik, auf dem, wie es sich gebildet hat, auch kulturell gebildet hat, müsste es dem Volk Israel leicht fallen zu sagen, Herr, du bist derjenige, welcher. Das Zeichen, das du gegeben hast in der Schöpfung, klar spricht das zu mir. Wir kommen doch über die Frage, Huhn oder Ei, kommen wir doch gar nicht hinweg. Also wir müssen doch die dahinterliegende Frage stellen, gibt es einen, der alles in der Hand hat? Und Gott möchte diesem Volk nochmal damit klar machen, ich bin da. Ich habe es geschaffen. Ich kenne jeden einzelnen Stern mit Namen. 10 Trilliarden. Sollte ich dich nicht auch kennen? Ich habe dich doch gesehen, ich habe dich gebildet, noch ehe du da warst. Ich habe jedes Haar deines Hauptes gezählt. Ich kenne jeden Atemzug von der Geburt bis zum Grabe. Ich bin da, sagt Gott. Ich bin der Schöpfer. Nicht durch Materie allein. Ich bin der Schöpfer durch das Wort. Er gibt sein Wort und durch das gesprochene Wort entsteht Wirklichkeit. Das ist ein Riesenzeichen. Wir haben vielleicht letzte Woche gestaunt über dieses leere Grab. Über das, was die Osterbotschaft uns mitgibt. Aber hier bringt Jesaja, diese Jesaja-Stelle, nochmal das Volk zum Staunen. Mensch, wir haben einen Gott, der die großen Zeichen setzt und wir dürfen an ihn glauben. Er ist derjenige, der alles in der Hand hat. Der Blick zum Zeichen. Aber dann weiß Gott auch um das Volk selbst. Und im Vers 27 geht er dann so weit und sagt, der Blick geht aber auch zu mir selbst hin. Im Vers 27 steht, warum sprichst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber. Gott kennt meine Wege nicht. Gott interessiert das Unrecht, das ich erfahre, nicht. Das, was mir angetan wird, Gott ist nicht da und hilft nicht. Und bei dieser Klage, die wir hier hören, die ja total zutiefst menschlich ist, bei dieser Klage, da müssen wir nochmal drauf schauen, wie da Israel angesprochen wird. Warum sprichst du Jakob und du Israel sagst? Was ist das für eine Doppelung hier? Warum haben wir so eine doppelte Ansprache, einmal mit Jakob und einmal mit Israel? Es ist so, als würde Gott dieses Volk in seinem tiefsten inneren menschlichen Sein erreichen wollen. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft, die wir für uns heute auch mithören dürfen. Du Jakob, wir kennen den Jakob. Jakob der Fersenhalter, Jakob der Betrüger. Jakob, der sich den Segen erschleicht. Jakob, der flieht, der den Himmel offen sieht im Traum mit der Leiter. Der Jakob, der kämpft, mit Gott kämpft. Der Jakob, der ins Hinken kommt bei Gott. Und da sagt, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Das ist plötzlich der Jakob, der zu Israel wird. Ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Da ist vom Jakob der Israel entstanden. Und aus diesem Israel entstammen die 12 Stämme Israels. Und wir haben hier eine Ansprache Gottes an diesen alten Jakob. mit seinem ganzen zu kurz kommen, seinen Fehlern, seinem Lug, seinem Trug, seinem Ich kämpfe mich da schon durchleben. Und dann haben wir diesen Israel, der aus diesem alten Jakob entstanden ist, weil er diesem Gott begegnet ist und sich mit diesem Gott auseinandergesetzt hat und mit diesem Gott gerungen hat und sein ganzes altes Sein mit diesem Gott besprochen hat. Und Gott zu ihm sagt, du bist Israel. Aus dir kommt mein Volk. Und jetzt haben wir hier dieses Volk im Exil, dieses Volk völlig, völlig vergessen, welche Zeichen Gott ihnen geschenkt hat, völlig entkernt aus ihrer eigenen Kultur. Sie haben nicht mehr ihren Tempel bei sich, sie haben nicht mehr ihre christlichen Rituale bei sich. Sie sind außerhalb von alledem, was sie irgendwie mit dem Zeichen Gottes verbinden konnten. Und dann schafft es Gott tatsächlich. Er schafft es, indem er sagt, schau in den Himmel. Schau nach oben. Ich bin da. Ich bin da. Und wenn du vergessen hast, dass ich da bin, dann lass dich doch nochmal neu ansprechen. Lass dich doch nochmal neu auf mich ein. Und da entsteht dieser dritte Blick. Dieser dritte Blick, der nicht nur zu mir hingeht, sondern der dritte Blick, der eben nochmal darauf hinweist, zu diesem Erlöser, zu diesem Erretter, wo Gott nochmal sich selber vorstellt und bei Jakob Israel da anknüpft, wo geistliches Leben stattgefunden hat. Wir haben es hier, Vers 31, die auf den Herrn harren. Das ist der Trigger. Wir haben alle unseren Trigger. Das ist der Trigger. Jakob Israel. Wann hat sich Jakob zu einem Israel entpuppt? Als er gesagt hat beim Kampf am Jabbok, ich lass dich nicht. Du segnest mich denn. Und jetzt kommt der lebendige Gott zu diesem Volk im Exil und sagt, lass mich nicht los. Ich helfe dir. Da können wir uns jetzt mal fragen, wann wurde unser altes Ich, wann wurde das erwählt und gerettet und gesegnet durch die Begegnung mit dem lebendigen Gott? Und was war da der Schlüsselpunkt? Was war da das Wort, das mich gezogen hat in die Gegenwart Gottes? Da hat bestimmt jeder von uns ein ganz anderes Erleben gehabt. Aber genau mit diesem Wort, wie er uns damals, als wir ihn kennengelernt haben, als wir ihn lieben gelernt haben, als wir neue Menschen geworden sind, ganz damals, vielleicht war es damals als Kind, so wie er uns damals erreicht hat, genau mit diesem Wort kann er uns heute auch wieder begegnen, auch wieder erreichen. Und beim Jakob war es, ich lasse dich nicht, du segnest mich, warte auf den Herrn. Bleib an ihm dran, lass ihn nicht los, er wird dir helfen. Und dann kommt eben diese Aufzählung, müde werden kraftlos, ja? Starke werden matt, Männer werden müde, Jünger straucheln und fallen. Dass die Kraft flöten geht, das liegt ja schon einfach daran, dass wir älter werden und die Kraft einfach auch nachlässt mit den Jahren. Das ist ja ein ganz natürlicher Prozess. Das hat ja gar nichts mit Schuld zu tun. Das ist ja nicht ein Verschulden, das wir haben, dass wir wenig Kraft haben in uns. Dass wir manchmal einen ermüdeten Geist haben, das ist gar nicht als eine Schuld zuzuweisen. Das ist einfach eine Tatsache. Man kann sich irgendwann nicht, man will sich auch gar nicht mehr alles merken. Man möchte sich auch gar nicht mehr alles anhören oder alles lesen. Diese Müdigkeit manchmal, die ist doch total legitim und die ist auch ein Schutz, dass wir nicht mit allem belastet sind. Aber wir kommen zurück zu dem, wie Gott dem Volk begegnet. Er sagt nicht, tu das und jenes, damit du wieder Kraft hast oder damit du wieder Energie hast. Da gibt es jetzt nicht eine Rezeptanweisung, sondern das Einzige, was ausgesprochen ist, dieser eine Satz, bleib an mir dran, harre auf den Herrn, verlass den Herrn nicht, bleib an ihm dran. Und er wird geben. Er wird versorgen. Und dieses an Gott dranbleiben, das ist dieses zutiefste im Gebet mit ihm verbunden sein. Es ist dieses tiefe seinem Wort Glauben schenken, mehr Glauben an ihn haben als an uns selbst. Das ist wahnsinnig schwer. Gott darf immer mitreden, aber er hat nur das zweite Wort. Das erste hat die Ehefrau. Spaß beiseite. Er darf gerne mitreden, aber das Schlusswort habe immer noch ich. Und wir haben in der Allianz Deutschland, da haben wir den Konvent, die Maike Sachs ist eine Pastorin aus, die da einen Vorsitz hatte lange, die hat bei jeder Sitzung gesagt, das letzte Wort hat Gott. Oh, wir haben viel diskutiert, viel Blödsinn auch geschwätzt, aber sie hat immer diesen Schluss gebracht, das letzte Wort hat Gott. Bleib an ihm dran. Das ist die große Botschaft an dieses Volk im Exil, das sich an keine Äußerlichkeit mehr halten kann, weil der Tempel, die Heimat, die Gepflogenheiten, alles weg. Alles weg. Und Gott sagt, nee, ich bin da. Schau nach oben, ich bin da. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Ich bin der Lebendige. Dieses Zeichen steht. Egal, wo wir sind in unserem Leben. Dieses Zeichen steht. Wer hat's gesetzt? Wer hat's geschaffen? Wer hat's gemacht? Ist die Grundfrage. Diese Grundfrage entscheidet darüber, ob ich dranbleibe an ihm. Harre auf ihn. Er wird gucken. Er wird dich versorgen. Er wird dich führen. Er wird dir Kraft geben. Er wird dir die richtigen Worte geben, die wir beim nächsten Termin vielleicht brauchen. Er wird die Möglichkeiten eröffnen, dass das, was ich als Berg vor mir sehe, dass das geebnet wird wie ein flaches Land. Er ist da. Lass dir diesen Glauben nicht nehmen, damit Ostern bleibt. Ostern wird in unserem Alltag. Amen. Ich bete noch. Jesus, du bist in diese Welt gekommen, um zu suchen, was verloren ist. Und manchmal haben wir die Blickrichtung verloren. Und manchmal, da spricht einfach nur noch unser altes Ich zu uns und das, was du in uns gelegt hast durch deinen Geist, das ist klein geworden und stumm geworden. Vielleicht auch müde und matt geworden, du kennst es, du weißt es. Aber dein Wort ruft uns wieder, es ruft uns wieder zu dir zurück. Nicht zum Aktivismus, sondern zur Gemeinschaft mit dir. Und ja, Jesus, dafür sind wir bereit. Dafür sind wir offen. Das wollen wir. Wir wollen mit dir Gemeinschaft. Wir wollen dein Wort hören. Wir wollen an dir dran sein, dass deine Kraft in uns wirkt, dass du dich verherrlichen kannst in unserem Leben, dass Ostern bleibt. Amen. Amen. Amen.